Hallihallo, ich bin Shannons Mama.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mütter sterben nicht. Heute mit der lieben Lola. Herzlich willkommen, schön, dass du bei dir bist.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich gerne. Ich freue mich, dass wir über ein sehr ernstes, tabuisiertes Thema sprechen. Zum einen Tod und Trauer, zum anderen aber auch Krebs. Und ich durfte von dir erfahren, dass du und deine Familie, deine Cousine beispielsweise schon an Krebs verloren hast. Kannst du kurz umreißen, wie alt war sie und was für ein Krebs war das und wie hast vor allen Dingen du das mitbekommen?
Sie war 12, das war Leukämie und ich hatte es damals mitbekommen, weil wir sind eine schwäbische Family, da ist man oft und gerne zusammen, so oft es halt irgendwie möglich ist. Wir kannten uns alle gut, wir sind insgesamt 20 Cousinen und Cousins, eine große Familie, wir treffen uns jährlich miteinander und irgendwann war dann klar, dass sie Krebs hat und am Anfang war das so, ja, das wird doch bestimmt alles wieder und Krebs ist so ein Arschloch, man kann es nicht beschönigen und ich werde nie vergessen, ich habe sie irgendwann mal noch im Krankenhaus besucht, bevor ich auf dem Vasen bin, ich war in Stuttgart und wollte sie unbedingt besuchen und es war super schön, weil sie war so ein Sonnenschein, es war so eine Kämpferin und für uns war immer klar, die schafft es, die kämpft so sehr. Das wird die schaffen. Es gab nie diese Option, dass sie es nicht schafft. Und als dann klar war, dass sie es nicht schafft, das war so skurril, weil ich das überhaupt nicht wahrhaben wollte. Und ich hatte so eine Wut in mir, weil ich mir dachte, die hat noch ihr ganzes Leben vor sich. Wie kann es sein, dass so einem kleinen, zuckersüßen Menschen, so einem Sonnenschein, das Leben genommen wird? Wie kann es sein, dass die nicht mehr darf? Das kann doch nicht sein. Warum ausgerechnet sie? Und dann ist auch noch, also das war einfach, ich weiß nicht, wie viel ich von dem Teil der Familie erzählen darf, aber da waren so viele Schicksalsschläge, das war so schlimm und man hat sich noch und nöcher die Frage gestellt, wie kann das alles sein? Und das blieb nicht der einzige Fall mit Krebs in der Familie. Dann habe ich, also ich habe sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits, ich habe schon leider viele Menschen gehen sehen müssen. Meine eine Oma ist aber zum Beispiel auch gestorben, bevor ich überhaupt geboren bin. Da dachte ich dann immer, sie hat Platz für mich gemacht. Ich bin schuld, dass sie nicht mehr da ist. Und ich jetzt da war so viel. Und das Schlimmste fand ich, es wurde oft zu Tod geschwiegen. Mhm. Es war oft so dieses, nee, das Thema Tod, das besprechen wir nicht, weil es ist ein trauriges Thema. Wenn es dann soweit ist, besprechen wir es. Mhm. Aber da habe ich Gott sei Dank jetzt auch eine Mama, die ganz offen darüber spricht und sagt, das ist ein Teil des Lebens. Das ist diese Metamorphose. Wir kommen und wir gehen, wir sind Gäste auf dieser Welt. Also das war, um dir eine ganz ausführliche Antwort zu geben, das war echt, das war nicht ohne.
Wie war denn aber auch dieser eine Moment, wo du gesagt hast, okay, ihr habt gemerkt, sie schafft das nicht. Wie bewusst erinnerst du dich an diesen Moment? War das ein Arztgespräch, der gesagt hat, okay, ciao, das wird nichts? War es tatsächlich schon so weit, dass keine Therapie mehr angeschlagen hat? Also wie wurde euch das bewusst?
Also bei uns war es, soweit ich mich noch erinnern kann, weil das ist schon viele Jahre her, das war, glaube ich, ein Anruf. Bei uns wurde das dann immer von der Family aus weitergetragen, was sie auch, je nachdem, wann sie sich bereit dafür gefühlt haben, wurde das dann weitergetragen. Und ich hatte dann die Information bekommen, dass sie eine Chemotherapie bekommt. Und da ist halt immer diese Hoffnung, ne? Du hast immer diese Hoffnung, das wird schon alles werden. Das schlägt schon alles an. Es wird alles wieder gut. Und ich habe das jetzt gerade bei einer Freundin, deren Schwester jetzt gerade an Krebs erkrankt ist. Und ich habe mich so davor gescheut, ihr zu sagen, meine Cousine ist daran gestorben. Und ihre Schwester ist jetzt krebsfrei. Also bei ihr hat die Chemo super gut angesetzt. Aber du weißt es halt nie. Mhm. Und das, finde ich, ist das Schlimme daran.
Hattest du denn aber das Thema Tod und Trauer in der Kindheit schon irgendwie als aufklärend empfunden? Oder wann hast du verstanden, was Tod ist und was Trauer ist?
Ich glaube, das erste Mal wirklich verstehen musste ich, was Tod ist, als meine geliebte Hündin gestorben ist. Und dadurch, dass es für mich, wir sind auf dem Bauernhof groß geworden, für mich waren meine Hunde, das waren meine Geschwister. Ich habe meine wunderbare Schwester, ich habe auch einen Halbbruder, aber für mich waren Hunde, das war so das Alltäglichste. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich genauso viel Zeit mit den Hunden wie mit meiner Schwester verbracht. Wir waren so, so eng. Und deswegen, als meine Hündin Viva gestorben ist, Und ich habe sie nach der Schule, weil die hatte so eine lange Laufleine und ich habe dann diese Laufleine gesehen und die war hinter dem Busch, wo sie nie war. Und Hunde verstecken sich ja oft, um zu sterben. Dann bin ich so hinter den Busch gekrochen, dann lag die da und hat nicht mehr geatmet. Dann war ich so, Lotti, Conny, ich glaube, Lina ist tot. Und Nutella, die andere Hündin, und so, also ihre Tochter, die habe ich sozusagen auch mit begleitet, weil sie eingeschläfert werden musste. Und das sind Dinge, da muss man sich plötzlich mit auseinandersetzen. Und für viele klingt es vielleicht lapidar, es ist doch nur ein Hund. Aber für mich war das war so mein Geschwisterchen. Mhm. Ich habe immer geguckt, ist die Laufleine noch da? Und konnte das nie fassen, dass dieser Hund nicht mehr lebt, bei beiden Hündinnen. Und habe das teilweise bis heute, wenn ich nach Hause komme, dass ich mir denke, Nutella, meine Hündin ist doch jetzt da und empfängt mich. Und dann zu checken, nee, ist sie nicht. Und die wird auch nie wieder da sein. Die ist so in meinem Herzen, aber die wird nie wieder da sein. Und ich spreche da auch oft nicht drüber, weil ich auch merke in meinem Umfeld, viele haben so ein Problem damit, über den Tod zu sprechen. Und ich möchte es denen ja auch nicht so aufbürden, weil das ist mein Thema und mit ein paar kann ich darüber sprechen, aber ein paar sind da auch echt, da setzen die ihre klaren Grenzen und sagen, nee, ich möchte nicht darüber sprechen. Und ich bin dann immer so, verdammt, aber mit wem kann ich denn darüber sprechen?
Was glaubst du, kommen diese Grenzen aus einer Hilflosigkeit heraus, aus einer Verzweiflung, aus, ich kann diese Welle an Emotionen gerade nicht tragen? Also warum kommen diese Grenzen, die ja akzeptiert werden können, aber dieses Warum dahinter verstehe ich manchmal bei den Themen überhaupt
nicht. Ich verstehe es auch nicht und wenn ich Dinge nicht verstehe, dann möchte ich sie immer noch mal erfragen und das macht es aber oft nicht besser. ich glaube, Menschen sind hilflos. Ich glaube, Menschen, dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der der Tod, wortwörtlich tot geschwiegen wird, das ist nur ein Future Problem. Wir kehren es so lange unter den Teppich, bis es uns wirklich betrifft. Und auch dann beschäftigen wir uns nur ganz kurz damit und dann ist es auch schnell wieder weg.
Ja.
Und deswegen finde ich unsere Gesellschaft darin, ich finde es so schade, dass wir darüber nicht sprechen können, weil Tabuthemen, finde ich, sollte es eigentlich kaum geben. Weil warum ist es ein Tabuthema? Ja, es ist für viele negativ, es ist traurig, aber es ist doch deswegen fast elementar zu besprechen, weil was passiert, wenn es eintritt? Wir können uns doch alle nicht davor schützen. Du kannst ja nicht sagen, ich zahle jetzt 100.000 Euro in XY ein, ich werde nicht sterben. Egal wie viel Geld du hast, du wirst sterben. Das ist was, was uns alle, und das finde ich das Schöne daran, das setzt uns alle auf eine Ebene, weil egal wo du herkommst, egal wer du bist, das ist der Moment, wo du hoffentlich verstehst, aller spätestens, aber im Best Case auch schon viel früher, du bist nichts Besseres, weil du kannst darum nicht herumkommen. Du kannst dich nicht winden. Wenn dich der Tod holen wird, dann wird er dich holen. Und deswegen, Leute sagen dann auch so oft, du hast noch so viel Zeit. Woher weiß ich, wie viel Zeit ich noch habe? Wir haben keine Garantie auf dieses Leben. Wir sind wunderbare Geschenke in Form von Besucherinnen und Besucher auf dieser Welt. Aber woher weiß ich, wie lange ich leben darf? Deswegen dieses, du hast noch so viel Zeit. Ja, vielleicht. Aber wir haben keine Garantie darauf.
Absolut. Hast du aber dadurch vielleicht auch Angst irgendwie vor dem Tod, vor der Endlichkeit, vor deiner eigenen Endlichkeit?
Irgendwie schon. Aber ich glaube an die Reinkarnation. Ich glaube, es geht irgendwie weiter. Ich möchte aber, und das wünsche ich mir so sehr, ich würde echt noch gerne viele Jahre leben, weil ich noch so viele Dinge erleben möchte. Ich würde gerne irgendwann mal eigene Kinder kriegen und Oma sein. Und da ist noch so viel, was ich noch erleben möchte, beruflich, privat. Ich würde so gerne diese Welt noch erkunden. Und deswegen bin ich manchmal so, wenn Panikattacken kommen, habe ich das Gefühl, ich sterbe. Und dann bin ich so, aber stopp, ich will doch noch so viel machen. Aber jetzt, es kann sein, die schnappen mich jetzt. Und der Tod schnappt mich jetzt einfach. Und deswegen hatte ich schon so oft das Gefühl, es könnte jeden Moment soweit sein. Man hat halt nie eine Garantie darauf. Letztes Jahr wurde bei mir, ich habe einen Tumor in der Brust. Das wurde letztes Jahr diagnostiziert. Und plötzlich musste ich mich damit auseinandersetzen. Dachte mir so, fuck, was ist, wenn ich jetzt Brustkrebs habe? Gott sei Dank ist er gutartig, stand jetzt, aber auch da, ich weiß ja nicht, wie der sich entwickelt. Das weißt du nie, ne? Und das fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie so eine tickende Zeitbombe. Ich weiß noch nicht, wie lange ist der gutartig, hoffentlich bis immer, aber ja. Deswegen macht mir das manchmal Sorge, an den Tod zu denken, weil ich dann so eine innere Panik bekomme. Fuck, Mann, das kann jederzeit rum sein. Jederzeit kann der Tod um die Ecke biegen und wir wissen nicht, wann es soweit ist. Und diese Schlinge, die zieht irgendwann und keine Ahnung wann. Macht dir das Angst?
Ja, nein. Also vor allen Dingen habe ich keine Angst mehr vor dem Sterbeprozess an sich, weil ich gesehen habe, dass er sehr friedlich sein kann. Und ich auch weiß, dass danach meine Mama ja auch da ist und auf mich wartet. Und deshalb ist es eher so ein wohliges Gefühl, wenn man daran denkt, okay, wenn man dann tot ist, klar, alles andere, ich will auch noch leben. Aber ich stelle es mir nicht mehr so gruselig vor wie vorher. Andererseits macht es mir auch Angst, weil meine Mama zum Beispiel und auch in der Familie weitere Personen sehr, sehr bösartigen Darmkrebs haben. Und meine Ärzte mir auch schon gesagt haben, Frau Gede, sie werden irgendwann mal erkranken. Die Problematik dahinter ist nur, wir müssen versuchen, so früh wie möglich zu erkennen, dass es jetzt passiert. So. Und deshalb bin ich jetzt auch super regelmäßig eben bei Vorsorgeuntersuchungen und setze mich damit meiner eigenen Endlichkeit eben auch auseinander. Aber natürlich macht das einem Angst und man hinterfragt so ein bisschen, ne, so den Lebensstil. Meine Mama war super gesund, hat nie getrunken, nie geraucht und trotzdem wurde sie viel zu früh aus dem Leben gerissen. Hat aber auch vieles einfach nicht gemacht. Sie war so eine, das machen wir dann mal in der Rente, dann bereisen wir das und das und das. Ne? Und ist dann letztendlich von der Welt gegangen, ohne die Welt gesehen zu haben.
Das finde ich so schlimm.
Ja.
Mir tut es so leid. Ich glaube, die eigene Mama so früh zu verlieren. Und dann aber auch einfach dieses, du hast keine gemeinsame Zeit mehr. Du kannst sie nicht einfach anrufen. Du kannst sie nicht einfach kurz erzählen, wie dein Tag war. Diese vermeintlichen alltäglichen Dinge, die wir für eine Selbstverständlichkeit halten, ist, finde ich, so problematisch. Ja. Weil wenn ich jetzt an meine Mama denke und daran denke, dass sie irgendwann weg ist, so, da schnürt es einem sofort die Kehle zu, weil ich mir denke, so, das ist der wichtigste Mensch, das ist meine Mama. Oh Gott, furchtbar, furchtbar daran zu denken, dass sie irgendwann nicht mehr ist.
Vor allem hast du mich halt mal voll abgeholt mit einer Story, wo du meinst, ich vermisse meine Mama und ich reise jetzt zu meiner Mama, ich brauche sie. Und ich dachte mir so, was für ein schönes Privileg. Mhm. Und ich hoffe, du bist dir dessen bewusst, dass du es eben noch tun kannst,
voll,
zu ihr zu reisen.
Total.
Aber wenn wir bei dem Thema sind, hast du Angst vor der Endlichkeit deiner liebsten Menschen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mehr Angst vor der Endlichkeit meiner liebsten Menschen als vor meiner Endlichkeit. Weil meine Herzensmenschen zu überleben, stelle ich mir so schlimm vor. Wenn ich an meine Mama denke, das ist mein Zuhause, das ist so mein Fels. Wenn ich daran denke, dass die irgendwann weg ist, das ist so, ich weiß nicht, was ich da machen würde. Gut, das finde ich ganz schlimm. Ich habe keine Ahnung, was ich machen würde. Ich weiß auch nie, ob, wird man wieder so glücklich, wie man es mal war? Weil das ist so ein, meine Schwester auch, ich kann, das ist so schlimm, wenn ich an die denke. Wenn ich an die denke und daran denke, dass denen irgendwas passieren könnte, das wird mir das Herz zerreißen. Das sind so, die bringen mir so viel Glück in mein Leben. Ich sage immer, das Schönste in meinem Leben sind meine Herzensmenschen. Und wenn ich daran denke, dass die weg sind, ich keine Ahnung, was mit mir wäre. Weil die füllen so einen großen Teil meines Herzens aus, dass ich nicht weiß, ob ich noch so ein Sonnenschein wäre wie jetzt, wenn die weg wären. Und deswegen versuche ich auch mittlerweile so viel Zeit wie nur möglich mit ihnen zu verbringen. Schnapp meine Mama, geh mit ihr nach Costa Rica, geh mit ihr nach Indien. Sag, Mama, du hast mir alles geschenkt, du warst alleinerziehend, du hast mir alles ermöglicht, was du konntest. Du hattest kein Geld, aber dafür hast du dich dann in irgendeinen Lastkraftwagen mit uns gesetzt oder in irgendeinen Transporter und hast gesagt, Überraschung, heute schlafen wir in irgendeiner Höhle. Die hat alles gemacht, was irgendwie ging, was, damit sie uns ein glückliches Leben ermöglichen und bereichern kann. Und das Mindeste, was ich jetzt tun kann, ist, ihr das zurückzugeben in Form von, wir machen zusammen eine Yoga-Ausbildung oder wir feiern zusammen Weihnachten in Indien oder wir verbringen unsere Zeit zusammen, weil woher wissen wir, wie lange wir noch haben? Und deswegen, es macht mir echt Angst, wenn ich daran denke, dass die irgendwann weg sind. Und ich hoffe einfach so sehr, dass ich noch ganz viel Zeit mit denen haben darf, weil ich wüsste nicht, wie ich diese Trauer bewältigen könnte. Wie kann man die überhaupt bewältigen? Weil da kannst du ja keine goldene Regel dafür erfinden.
Niemals. Und ich glaube auch, bewältigen und Trauer geht eigentlich nicht miteinander einher, weil die Trauer ist immer da und sie wird vielleicht besser handelbar sein, aber sie wird nicht irgendwann mal wegverarbeitet sein. Also es wird nie so einen Haken haben mit, okay, das ist abgeschlossen, damit bin ich fein, wie bei anderen Themen, die einen vielleicht mal belasten oder ne, irgendwie umsorgen. Und ich glaube eben aber auch, dass man, zumindest habe ich das immer gesagt, ich habe einen Teil von mir mit meiner Mama beerdigt und versuche aber gerade diesen Teil, der dann weg ist, mit Neuem zu füllen und erkenne mich in diesem Neuen auch irgendwie wieder, in diesem Alten, was ich dachte, verloren zu haben. Aber das ist alles Zeit. Und ich glaube auch, dass ich meinen Schein völlig verloren habe nach ihrem Tod. Also ich war nur noch in diesem, ich bin da, und das hat man mir auch, ich glaube, ich hatte voll den leeren Blick. Hab den teilweise immer noch, wenn ich so viel an meine Mama denke. Vor allen Dingen jetzt, wir haben auch privat viel über meine Mama zum Beispiel gesprochen. Das war gestern, ne? Das hat mich schon so ein bisschen die Nacht dann über und auch heute mitgezogen, dass ich einfach viel mehr in der Erinnerung mit ihr war, in der Trauer. Was nicht schlimm ist, aber mir einfach immer noch zeigt, hey, okay, da findet viel in mir statt. Und die Trauer ist ein Teil von mir, und das zu akzeptieren, das muss jeder für sich auf seine eigene Art und Weise machen. Ich glaube aber auch, was du angesprochen hast, ne, diese Angst, okay, man könnte seine Angehörigen verlieren oder seine Liebsten. Hatten das auch die Menschen, als du gesagt hast, Leute, da ist was in meiner Brust. Da war ja eine unsichere Zeit. Also bevor du wusstest, dass es gutartig ist, gab es ja auch eine ungewisse Zeit.
Total. Oder? Ich habe meine Mama angerufen, habe ihr gesagt, was Sache ist. Und sie war so, ach du Scheiße. Die hat sofort geheult. Und noch größer war dann dieses Heulen, als der Arzt mich angerufen hat. Ich habe gerade eine Morningshow gemacht, und diese Wochen, diese Wartewochen, die waren der Horror, weil ich mir dachte, was ist, wenn es jetzt bösartig ist? Habe mir den schlimmsten Fall ausgemalt, und dann hat dieser Arzt bzw. die Arzthelferin hat mich angerufen und meinte, wir haben die Ergebnisse vom Stanzen, von ihrem Tumor, ich darf es ihnen aber nicht sagen. Und ich war so, bitte was? Und dann kann es nur schlimm sein, dann kann es nur was Negatives sein. Und das war Gott sei Dank während der Morningshow, aber wir hatten gerade so eine 3-Minuten-Pause. Und dann kommt der Arzt ans Telefon, und ich so, und was ist? Er so, Frau Weiber, das ist gutartig, es ist alles gut. Und ich so, ach du Scheiße.
Oh Gott, diese Minuten, Sekunden haben sich angefühlt wie eine Ewigkeit, oder?
Vor allem, ich hab sofort geheult. Es hat sich angefühlt, als hätte man mir so ein Geschenk mit einem zweiten Leben in die Hand gedrückt. Und das war noch eine seichte Variante, wenn ich das mit anderen vergleiche, die einen bösartigen Tumor haben und dann diese ganze Chemotherapie und so weiter machen. Da hatte ich echt noch, so Klopf auf Holz, hatte ich echt noch Glück. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe meine Mama angerufen. Also erstmal hing ich Rolf, meinem Kollegen, heute in den Arm, und er hat auch mitgeheult, das war auch so süß. Und dann habe ich meine Mama angerufen, die hat so geweint.
Und dann da ist die ganze Last abgefahren. Voll,
weil dieses, es ist alles gut, ich darf noch mal eine Runde drehen, schenkt einem auch ein anderes Bewusstsein fürs Leben, weil diese Selbstverständlichkeit nicht mehr gegeben ist, und sie sollte eigentlich auch nie gegeben sein. Und ich glaube, wir würden unser Leben komplett anders führen, wenn wir dieses Bewusstsein hätten, dass es jede Sekunde vorbei sein kann.
Ist es dann bei dir aber auch so geworden? Also hast du diese Kehrtwende dann selbst erlebt in dir?
Ich lebe mein Leben ehrlich gesagt schon fast immer sehr intensiv, weil ich das so von meinen Eltern mitbekommen habe. So nutzt jede Sekunde, sei mutig, geh nach vorne, renn, mach Dinge, wovon dir alle abraten, erlebe das Leben und lieb's so intensiv wie nur möglich. Mach Fehler, fall hin, brech dir was, steh auf, renn weiter, du weißt nie, wie lange du rennen darfst.
Nee.
Und deswegen ist es für mich schon immer so dieses, okay, ich möchte alles erleben. Ich glaube, das hat dazu natürlich auch geführt, dass ich dann so Burnout-Panikattacken erleben musste, durfte. Auch das ist ja irgendwo ein Geschenk, weil es dazu geführt hat, dass ich mein Leben, wenn es um meinen Beruf geht, nicht mehr so sehr priorisiere, wie wenn es um meine Herzensmenschen geht. Dass ich meinen Geburtstag endlich mal mit meinen Freundinnen und Freunden feiere, dass die sich alle kennenlernen. Das ist für mich alles, was ich bis letztes Jahr, bis ich 28 wurde, das habe ich nie gemacht. Das war für mich immer so, ja, aber ich habe einen geilen Job, dann mache ich den. Ja, aber was bringt mir am Sterbebett ein richtig glückliches Gemüt? Es ist der Moment, wo ich eine geile Show moderieren durfte. Es sind die Momente, wo ich mit meinen Herzensmenschen irgendwo in der Sonne auf dem Gras lag und einfach stundenlang gelacht habe, über das Leben philosophiert, wie die Welt bereist haben. Das sind doch die wahren Momente. Ja. Und deswegen finde ich das auch so fragwürdig, weil man sein Leben in einer Festanstellung von 18 bis 65 oder Gott weiß bis wann lebt, da alles reingibt, und dann irgendwann ein Burnout hat oder dann körperliche Gebrechen. Und dann ist man eigentlich an dem Moment, wo man in Rente ist und sich denkt, jetzt aber. Und dann kann man vielleicht körperlich nicht mehr.
Genau, und vor allen Dingen alles so reingibt für jemand anderen. Also ja, eigentlich
total. Für sich
selbst. Ja.
Total. Also, wofür machst du das?
Ja.
Im Best Case schaffst du es doch, dein Leben so zu führen, dass du da so eine gute Balance hast, dass du arbeitest, um zu leben und nicht lebst, um zu arbeiten. Und ich finde gerade nicht, wir sind beide halb schwäbisch. Ich bin schwäbisch, du bist zu, like schmeckt. Ne? Ich finde, da hat man so diese, also ich zumindest habe so diese Schaffer-Schaffer-Mentalität so tief in mir verankert, dass für mich immer klar war, 16 Stunden am Tag arbeiten ist ganz normal. 4 Stunden schlafen, ganz normal. Kurz mal, wenn überhaupt die Freundinnen und Freunde sind, ganz normal. Privatleben, ja, ist eher irrelevant. Mhm. Freizeit, nee, brauche ich nicht. Mhm. Und mittlerweile bin ich so, es ist so kostbar, meine Zeit mit meinen Liebsten.
Ja.
Weil wir eben keine Garantie haben. Und das hat sich auf jeden Fall geschiftet.
Das hat natürlich viel mit Mindset-Arbeit ja auch zu tun. Alles, was hier oben stattfindet, ne, geht ja auch irgendwo ins Außen. Würdest du aber auch sagen, dass das Mindset einen Einfluss hat auf den ganzen Körper im Sinne von Gesundheit? Also, dass umso positiver du quasi denkst, ne, umso, weil ich erlebe dich als eine sehr lebensfrohe Frau und du bist sehr positiv im Kopf. Also klar, man hat auch seine negativen Tage, ne, aber das, was du ausstrahlst, das ist
Hormone.
Aber das, was du ausstrahlst, ist einfach immer sehr, sie ist da und sie will so. Und trotzdem wurdest du mit einer Diagnose quasi kurzzeitig ja auch überrannt, wo du nicht wusstest, bist du gesund oder bist du nicht gesund. Also wie sehr hängt das auch mit dem Körper zusammen? Hat man da eine Kontrolle drüber?
Also durch mein ADHS und meine Hypersensibilität diagnostiziert, beides nicht über TikTok, wichtig mittlerweile dazu zu sagen.
Das stimmt.
Dadurch, wenn ich in der Emotion bin, empfinde ich die durch meine vielfachen Rezeptoren sehr, sehr, sehr viel stärker als vielleicht andere Menschen, was dazu führt, dass, wenn ich wie die meiste Zeit gut gelaunt bin, ist alles wunderbar, überall scheint für mich dann erstmal die Sonne. Aber in den Momenten, wo der Schatten fällt, fällt er aufs Vielfache. Und das ist so gefährlich, weil mit dieser potenziellen Krebsangelegenheit war ich plötzlich so, ich war so am Boden, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe mich auch so alleingelassen gefühlt, weil ich habe eine super Frauenärztin und der Arzt, die waren auch nett, aber diese Wochen dazwischen, ich habe mir so, was kann ich denn jetzt machen? Kann ich irgendwas machen? Wie kann ich die Zeit überbrücken? Ich hätte mir da, und das ist ja, weißt du, am Ende des Tages ist es ja noch wirklich seicht im Vergleich zu Menschen, die Diagnose bekommen und dann alleine gelassen werden. Also es ging mir ja noch gut, aber ich habe schon gemerkt, was das mit meinem Gemüt macht. Und dass mein Sonnenschein plötzlich so gedimmt war. Ich hatte so das Gefühl, das war so ein bisschen wie so eine Sonnenfinsternis. So, die Sonne ist zwar da, aber der Mond ist davor. Und ich konnte mein Licht nicht mehr weder für mich noch nach außen irgendwie so scheinen lassen.
Aber das heißt auch, dass man so eine Kontrolle über die Sonne vielleicht hat, um in dieser Metapher mal zu bleiben. Aber über den Mond ja eigentlich nicht, ne? Also
total.
Dieses vielleicht auch, du manifestierst viel, manifestieren, dass man gesund bleibt, das kann man sich ja eigentlich nur wünschen, aber hat keine Kontrolle darüber, oder?
Total.
Weil ich komme drauf, weil meine Mama hat eine Darmkrebs, Metastasen. Uns wurde tatsächlich mal gesagt so, die ist ganz schnell wieder gesund, wenn die einfach die Metastasen ausatmet. Und ich war so, ich weiß nicht, also es ist gefährlich zu sagen, ne, dass das Mindset so viel Kontrolle über den Körper hat, sicherlich zu irgendeinem gewissen Grad. Aber du schnaufst auch schon aus, das ist vielleicht eine Grenze, die...
So anmaßend, ich finde es so übergriffig, weil sowas einem Menschen zu sagen, der gerade Krebs hat, also Entschuldigung, gerade Metastase im ganzen Körper streuen, ich finde sowas ganz gefährlich. Ich würde mir sowas niemals anmaßen, weil, und da wünsche ich mir so oft so eine Sensibilität von den Ärztinnen und Ärzten. Ich glaube, die sind natürlich irgendwann abgebrüht und überarbeitet und das Nervensystem ist Gott weiß wo am Limit. Dennoch würde ich mir wirklich wünschen, dass sowas never ever vorkommt, weil ihr seid so am Limit, ihr seid körperlich, mental, ihr seid ja vor allem deine Mama so am Limit und dann sowas zu hören, ich glaube, das hat sich wahrscheinlich angefühlt wie ein Schlag ins Gesicht, oder?
Ja, zum Glück, also na, um das richtig zu stellen, das hat kein Arzt gesagt, das hat tatsächlich jemand im Umfeld gesagt, der jetzt aber keinen ärztlichen Background hat, aber es wurde mir gesagt, im Sinne von, trag das mal an deine Mama weiter und ich habe es natürlich nicht gemacht, weil ich dachte, die legt dir komplett die Pfanne über den Kopf, weil die atmet was ganz anderes hier weg. aber das sind tatsächlich Sachen, mit denen man konfrontiert wird, im Sinne von, ja, du musst nur positiv denken, dann wird das schon und du musst nur positiv an die Sache rangehen, ne? Und Positivität strahlt sich durch den ganzen Körper. Bestimmt in irgendwelchen Situationen, meiner Meinung nach. Aber da wollte ich mal dein Bild irgendwie von haben. Du bist nämlich auch so einer, der dann sagt so, ey Leute, let's go.
Ja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt an meine beste Freundin denke, die sich über ihren Job aufregt, dann sage ich ihr, ey, du hast es in der Hand, du bist die Autorin deines Lebens, sei positiv, erwarte Gutes. Wenn du aber in deiner Negativspirale bist, dich seit Jahren über deinen Job aufregst, dann ändere noch was daran. Du kannst es, du bist privilegiert, du hast alle Gliedmaßen an deinem Körper, du hast deinen Kopf, du bist intelligent, du hast es in der Hand, was daran zu ändern. Und ich höre mir das jetzt noch so und so lange an. Und wenn du es nicht änderst, dann werde ich dir sehr, sehr gerne helfen und werde dich so lange triezen, bis du was für dein Glück tust. Und manchmal habe ich dann aber auch so das Gefühl, die Leute wollen teilweise gar nichts für ihr Glück tun. Und es ist dann so, nee, das ist halt so, wie es ist und erlaubt sich vielleicht gar nicht so glücklich zu sein. Und das finde ich so schade, weil ich versuche alles positiv zu sehen und mir wird dann manchmal gesagt, das sei so toxisch positiv. Ist es vielleicht in Teilen auch, aber lieber ich sehe alles noch und nöcher positiv und versuche den Fokus darauf zu richten, weil das Gesetz der Anziehung besagt, du ziehst an, was du ausstrahlst. Und ich glaube, in gewisser Weise stimmt es. Aber wenn es um Krankheiten geht, wenn es um, ich denke gerade an irgendwelche Kriege auf dieser Welt, es passieren Dinge. Und wenn du den Leuten sagst, denk doch einfach ein bisschen positiv. Das finde ich so schlimm. Weil ja, in unserem privilegierten, sicheren Dasein, hier, was wir jetzt gerade, wie wir hier sitzen haben, das ist alles wunderbar. Aber sowas kannst du vielen Menschen auf dieser Welt nicht sagen, weil das so schlimm ist, wie die schon geboren werden, was sie ausgesetzt sind, wem und was sie vor allem ausgesetzt sind, auch politisch, gesellschaftlich, sozial. Das kannst du doch nicht sagen von wegen, denk einfach positiv, dann wird alles gut. Das finde ich, kann man hier sagen. In Teilen aber auch nur, wenn du in einem gewissen privilegierten Status bist, ja, dann schon. Aber ab dem Moment, wo Krankheiten kommen, wo gesellschaftliche Themen, soziale Themen, körperliche Themen, wie kannst du da sowas sagen?
Ja.
Also ist mir ein Rätsel.
Was sagst du denn einer Freundin? Du hast gerade schon im Gespräch gesagt, du hast eine Freundin, deren Schwester an Krebs erkrankt ist. Was sagst du denn in solchen Situationen? Was hilft denn deiner Meinung nach, um einer Freundin beizustehen, die entweder selbst betroffen ist oder betroffen ist durch eine angehörige Person? Wie unterstützt du?
Also als sie es mir gesagt hat, war meine erste Reaktion, was kann ich gerade für dich tun? Mhm. Brauchst du eine Umarmung? Möchtest du einfach nur, dass ich dir zuhöre? Ich sehe dich, ich höre dich, was kann ich tun? Und der nächste Schritt war, was können wir für sie tun? Mhm. Dann haben wir einen Aufruf gemacht, weil wenn ich irgendwas kann, dann irgendwie mein Handy in die Hand nehmen und Menschen kontaktieren oder meine Reichweite irgendwie hoffentlich sinnvoll nutzen. Dann haben wir einen Aufruf gemacht, waren dann jetzt eigentlich schon dabei, eine Typisierungsaktion zu organisieren, dass wir mehr potenzielle StammzellspenderInnen finden. Mhm. Und dann hat sie mich aber vor ein paar Tagen angerufen, beziehungsweise sie hat mir geschrieben, ich habe sie dann sofort angerufen, sie hat mir geschrieben und meinte, es hat alles funktioniert, sie hat jemanden, es ist alles gut, sie ist stand jetzt krebsfrei. Und ich war so, oh mein Gott. Und das ist halt, das fand ich, war so der schönste Moment, als sie mir das gesagt hat.
Ja.
Und das wünsche ich mir. Ich weiß nicht, also ich finde es super schwierig, ehrlich gesagt, da so die richtigen Worte zu wählen, auch wenn jemand gestorben ist. Weil ich denke mir immer so, okay, was kann ich tun? Wie können wir dafür sorgen, dass es dir jetzt besser geht? Aber auch das kann ja übergriffig werden, weil wer bin ich, dir dabei helfen zu können vielleicht auch, dass es dir überhaupt besser geht? Im Best Case wahrscheinlich da sein oder was empfiehlst du am meisten?
Ich glaube, da muss man halt voll auf die Person achten und aber auch schauen, was sie von sich gibt. Also kommunizieren ist super wichtig und auch zuhören und auch wirklich bewusst zuhören und daraus vielleicht auch Schlüsse ziehen und zu gucken, okay, die Person hat das und das Bedürfnis, das triggert am meisten. Was kann man daran vielleicht aktiv ändern, auch vom Außen? Und aber auch zu schauen, wie funktioniert diese Person sonst in Ausnahmesituationen. Jetzt nicht nur in Trauer, sondern auch vielleicht in Stress, in Situationen, wo Emotionen jeglicher Art einen übermannen können. Und daraus auch Schlüsse ziehen, um zu gucken, okay, was könnte jetzt helfen, was hat dir vielleicht schon mal geholfen? Mhm. Vielleicht puzzeln wir uns da jetzt einen neuen Werkzeugkasten irgendwie zusammen. Und darauf eben achten.
Total.
Und deshalb vielleicht noch eine letzte Frage.
Ja.
Was ist denn in deinem persönlichen Trauerwerkzeugkasten drin, wenn die Lola zu Hause ist oder wo auch immer auf dieser Welt und dich Trauer überkommt, ob es jetzt im Kontext von Tod ist oder einem Schicksalsschlag oder einem Verlust oder Enttäuschung, man kann wegen so vielen Sachen traurig sein.
Total.
Was ist so dein persönliches Go-To, wo du sagst, eine Lola braucht genau das?
Was ich dann brauche oder was ich dann mache?
Geht das Hand in Hand?
Bestimmt. Also was ich mache, ist, ich versuche alles erstmal von mir wegzugeben. Im Sinne von, wenn ich gerade noch ein Handy in der Hand habe, mich mit Arbeit ablenke, was früher immer mein Ventil war, weg damit. Weil da kommt gerade eine Emotion hoch. Wenn es Trauer ist, dann nehme ich diese Emotion und sehe die wie so ein kleines inneres trauriges Kind, so ein kleines Baby, was gerade weint. Alles geht weg, ich lege mich hin und stelle mir wahrscheinlich noch so einen Timer auf 10 Minuten, falls es gerade zeitlich irgendwie begrenzt ist. Dann lege ich mich hin und sage, okay, alles darf da sein, jede Emotion darf da sein. Was fühlt sich hier gerade komisch an? Wie kann ich was für dich tun? Kleine Angst oder kleine Trauer oder wer auch immer an Emotionen gerade so hochkommt und versuche wirklich dieses Imaginäre in den Arm nehmen, was mir total hilft, weil am Ende des Tages, glaube ich, ist es irgendwo in mir so ein Schattenkind, so die kleine Lola, und dann denke ich an die kleine Lola und dann denke ich mir so, okay, ich kann für dich da sein, ich möchte für dich da sein, ich möchte dich nicht mehr bekämpfen wie früher und dich ignorieren, sondern ich bin jetzt da, ich kümmere mich jetzt um dich und atme das so richtig ein und atme da ganz tief rein, gehe so auch in den Austausch und dann, wenn es nicht besser wird, dann fange ich vielleicht an, das Ganze aufzuschreiben oder gehe nach draußen in die Natur, um so ein bisschen durch so einen kleinen Tapetenwechsel so ein bisschen anders sehen zu können. Vogelperspektive hilft mir auch immer. Oder ich rufe meine Herzensmenschen an und spreche. Mhm. Weil Sprechen hilft bei mir total viel, auch um diese ganze angestaute Energie, Trauer, Wut, was auch immer da ist, einfach wieder so wegfließen zu lassen.
Ja. Ist auf jeden Fall eine Emotion, Trauer, vor der viele Angst haben, vor der man aber eigentlich keine Angst haben braucht. Ich glaube, sie ist einfach sehr übermannt und führt oft dazu, dass man sich eben hilflos fühlt. Aber ich glaube, dadurch, dass das so ein Tabu in der Gesellschaft ist, haben wir so wenige Werkzeuge, die uns bekannt sind, die dagegen helfen. So, wenn du fröhlich bist oder so, oder wenn du glücklich, ne, wenn du irgendwie, keine Ahnung, bekannte Emotionen hast, dann sind alle immer so, yo, ich weiß damit umzugehen, ich kann das handeln, weil wir viel mehr das in unser Leben integriert haben. Und bei Trauer ist es eben viel dieses, das verschließen wir alle in dieser Kiste, da bleibt es auch. Und deshalb ist es uns so unbekannt. Und ich glaube, du hast viele Sachen gesagt, die vielleicht hier und da ein bisschen inspirieren können für die eine Person und das ist vielleicht für die andere Person, ne, immer mal so ein bisschen verteilen. Weil dein Werkzeugkasten passt natürlich nicht auf eine andere Person komplett so, wie es für dich funktioniert. Und deshalb, so individuell das ist, hoffe ich aber auch, dass das Gespräch dem einen oder anderen geholfen hat. Und freue mich sehr, dass wir uns darüber austauschen konnten.
Danke dir und danke für die tolle Arbeit, weil die schafft so viel Bewusstsein, die schafft so viel, finde ich, dafür, dass man vielleicht so ein bisschen Angst loslassen kann, aber vor allem auch Mut schöpfen kann, wie man mit solchen Situationen umgeht und dass man nicht alleine ist. Das finde ich.
Und Hoffnung.
Danke dir, Lola.